Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Manfred Kläuber und das sind unsere Themen.
Grenzgang. Digitale Überwachungstechnik soll die Einreisekontrolle unterstützen. Machtbremse. Der Digital Markets Act und seine Wirkung. Zahltag. Apple muss seine Gewinne in der EU nachversteuern. Marktforschung. Wie die Werbeindustrie aus Smartphones Wanzen macht. Und das digitale Logbuch. Weißes Rauschen.
Seit 20 Jahren ist die Online-Plattform netzpolitik.org eine feste Größe in der deutschen und auch in der europäischen netzpolitischen Diskussion rund um digitale Bürgerrechte. Der runde Geburtstag, der wurde gestern mit einer Konferenz gefeiert und unter dem doch ziemlich appellatorischen Motto »Bildet Netze« wurden einerseits aktuelle Bedrohungen digitaler Bürgerrechte diskutiert und andererseits auch der Blick in die netzpolitische Zukunft gewagt.
Wir haben auf der einen Seite natürlich einen ständigen Abwehrkampf, in dem man Freiheitsrechte und Bürgerinnenrechte verteidigt. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, ab und zu mal zusammenzukommen und zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Das heißt, was stellt man sich denn für eine positive Vision von einer analogen und einer digitalen Welt vor und wie kann man darauf gemeinsam hinarbeiten?
Ja, diese Fragen stellte Anna Biselli von netzpolitik.org. Meine Kollegin Marie Zinkan hat die Konferenz gestern in Berlin besucht. Marie, lassen Sie uns zuerst über die Überschrift der Konferenz Bildet Netze sprechen. An wen richtet denn sich dieser Aufruf und welche Netze sind hier überhaupt gemeint?
Also laut Anna Biselli ist die digitale Zivilgesellschaft heute im Gegensatz vor zu 10 Jahren viel ausdifferenzierter. Es gibt Organisationen, die beschäftigen sich mit KI, andere mit Gesundheitsdaten und da braucht man eben mehr Kommunikation, um dann auch besser zusammenarbeiten zu können. Und da gab es eben bei der Konferenz auch viele Möglichkeiten. Es gab 31 Workshops, Vorträge und Diskussionen. Und dieses Motto, das war außerdem ein Aufruf, das Internet mitzugestalten, also weg von der Zentralisierung durch wenige große Konzerne hin zu einer Dezentralisierung, also ein Aufruf, das Internet aus der Community herauszugestalten.
Reden wir mal über die thematischen Schwerpunkte, die es auf dieser Konferenz gab.
Also es gab sehr viele verschiedene Themen. Es gab ein Gespräch mit Steven Levy, dem Journalisten, der vor 40 Jahren das erste Mal eine Hackerethik niedergeschrieben hat. Es gab einen Vortrag zu KI in der Schule. Es gab eine Diskussion über das Fediverse. Das ist so ein dezentraler Zusammenschluss unabhängiger sozialer Netzwerke. Und es wurde auch viel über die aktuellen Digitalgesetze gesprochen. Da kann ich gleich noch mehr zu sagen. Und auch viel über Überwachungstechnologien, zum Beispiel über Staatstrojaner.
Ja, und solche Überwachungstechnologien oder Staatstrojaner als Beispiel, die sind ja angesichts der aktuellen Diskussion sowohl um die akute Terrorgefahr als auch um unkontrollierte Einwanderung wieder stark im Gespräch. Sicherheitspolitiker fordern für die Polizeien, bessere Möglichkeiten auf digitale Überwachungstechnik und KI-Tools zugreifen zu können. Doch während hierzulande nach sehr kontroversen Diskussionen dann demokratisch gewählte Parlamente über die nötigen Gesetze entscheiden werden und rechtsstaatliche Verfahrensvorschriften den Einsatz regulieren, da werden solche Technologien anderenorts oftmals nicht nur gegen Kriminelle oder Terroristen, sondern auch gegen die eigenen Bürger eingesetzt.
Im Dezember 2023 melden sich die togolesischen Journalisten Loic Lawson und Anani Sossou bei der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, nachdem sie 2 Wochen im Gefängnis verbracht haben. Ein Minister hatte sie angezeigt.
Der hatte Anzeige erstattet, weil die Journalisten darüber berichtet hatten, dass bei einem Einbruch in seinem Haus Geld und andere Dinge gestohlen wurden. Und obwohl er nie erklärte, inwiefern ihm der Bericht der Journalisten geschadet hatte, wurden beide wegen Verleumdung, Ehrverletzung und sogar Anstiftung zur Revolte angeklagt. In beiden Fällen haben wir Spuren von der Pegasus-Spyware auf ihren Geräten gefunden.
Leonie Amar und ihr Kollege Yannick Besendorf suchen bei Reporter ohne Grenzen mit forensischen Datenanalysen nach Staatstrojanern, also Spionagesoftware wie zum Beispiel Pegasus. Oft sei eine Verhaftung der Auslöser für den Verdacht, überwacht zu werden. Wer genau diese eingesetzt hat, sei aber technisch meist nicht feststellbar, erklärt Besendorf.
Was man oft kann, ist, die Schadsoftware zu identifizieren, weil man die schon mal gesehen hat und sie sich ähnlich verhält und die ähnlichen Spuren hinterlässt. oder mit zum Beispiel den gleichen Servern kommuniziert. Es ist ja aber in diesem Markt so, dass die Staaten das bei Firmen einkaufen. Und wenn ich jetzt weiß, dass das Pegasus von der NSO Group ist, dann weiß ich nur nicht, welcher Staat da angegriffen hat.
Auch deutsche Behörden verfügen zumindest über eingeschränkte Pegasus-Lizenzen. Die Polizei setzt Staatstrojaner immer häufiger ein, vor allem im Zusammenhang mit Drogendelikten. 49 Einsätze gab es laut Justizstatistik im Jahr 2022. Und auch für den Verfassungsschutz werden Staatstrojaner immer wichtiger, etwa bei der Spionageabwehr. Kritiker halten Staatstrojaner für eine Überwachungstechnologie, die in Grundrechte eingreift. Ähnlich wie viele Technologien, die an den europäischen Außengrenzen getestet oder eingesetzt werden. Automatisierte Identifizierung mit Fingerabdrücken, biometrische Gesichtserkennung, Iris-Scanner, Lügendetektoren, die auf maschinellem Lernen basieren oder KI-Software, die Migrationsbewegungen vorhersagen soll. Die Europäische Union setzt seit Jahren auf die Technologisierung der europäischen Außengrenzen und investiert dafür Milliarden. Und das nicht nur auf dem Boden. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex untersucht beispielsweise, wie Technologie auch in mehr als 15 Kilometern Höhe zur Grenzüberwachung eingesetzt werden kann, erklärt Matthias Monroy. Er beschäftigt sich bei netzpolitik.org mit Grenzüberwachung.
Frontex überwacht weltraumbasiert mit Satelliten, nutzt dafür das Copernicus-Programm der EU, was allerdings relativ niedrig auflösende Satelliten hat, kauft deswegen viele Daten von kommerziellen Firmen wie Maxar und so weiter zu und sagt jetzt, es gibt eine Überwachungslücke zwischen Weltraum und Atmosphäre, nämlich die Stratosphäre. Und da gibt es ja große Rüstungskonzerne, die da gerade an verschiedenen Plattformen forschen. Einer ist Airbus mit C4, also diesem Solarsegler.
Bis Ende 2023 hat Frontex in einem Forschungsprojekt untersucht, wie solche Plattformen die Grenzüberwachung verbessern könnten. Die EU-Finanzhilfe betrug rund 5,8 Millionen Euro. Und das, obwohl das Mittelmeer bereits jetzt das am besten überwachte Meer sei, kritisiert Monroy.
Zu den Überwachungstechnologien wurden also viele Entwicklungen auf der Konferenz von netzpolitik.org kritisiert. Und ein weiterer Schwerpunkt, das haben Sie ja gesagt, waren neue digitale Gesetze auf europäischer Ebene, Marie. Davon hat die EU ja in letzter Zeit einige auf den Weg gebracht. Gab es da nicht nur Kritik, sondern vielleicht auch mal Lob?
Tatsächlich ja. Ich habe zum Beispiel mit Felix Duffy gesprochen von Lobby Control. Der hat über den Digital Markets Act einen Vortrag gehalten, zusammen mit Aline Blankertz von Wikimedia und Ulrich Müller von der Organisation Rebalance Now. Und da wurde der DMA auch gelobt, weil der ja eine ganze Reihe von Verpflichtungen für die großen Tech-Konzerne vorsieht. Ein Beispiel ist da die sogenannte Selbstbevorzugung, also überall da, wo die großen Tech-Unternehmen ihre Marktmacht ausnutzen können, um eigene Dienste besser darzustellen als die von Konkurrenten. Da greift der DMA ein. Ein Beispiel ist ja der Apple Store, da musste Apple andere Zahlungsanbieter zum Beispiel zulassen. Und Felix Duffy meint aber, dass es auch Instrumente braucht, die die Macht der Tech-Konzerne strukturell begrenzen.
Dazu gehören sicherlich auch steuerpolitische Maßnahmen. Und über einen aktuellen Rechtsstreit zwischen Apple und der EU hören wir ja auch gleich noch einen Korrespondentenbericht. Aber was bedeutet jetzt strukturell begrenzen?
Das bedeutet, dass man eben nicht nur negatives Verhalten bekämpft, sondern eben die Macht selbst oder die Monopolstellung selbst. Das kann laut Felix Duffy zum Beispiel durch eine Zerschlagung nach Geschäftsbereichen gelingen. Also Google zum Beispiel ist ja nicht nur im Suchmaschinenmarkt dominant, sondern eben auch als Browser und im Werbemarkt. Da laufen auch gerade zwei Verfahren in den USA und eins in der EU, die tatsächlich eine Abspaltung verschiedener Geschäftsfelder zur Folge haben könnten. Und ein anderes Beispiel ist Amazon. Amazon ist ja marktbeherrschend im Cloud-Bereich, aber auch im Online-Handel und kann eben so auch die Bereiche querfinanzieren. Und da können dann Konkurrenten eben nicht mithalten.
Und wurden darüber hinaus noch weitere Vorschläge diskutiert?
Ja, ein anderer Vorschlag war zum Beispiel mehr gesellschaftliche Kontrolle durch Plattformräte. Das kennt man vielleicht von der Diskussion um Moderation von Inhalten auf Social Media. Und Aline Blankertz von Wikimedia hat mir erklärt, man könnte das so machen wie eine Art Syndikat, also dass Mitarbeitende mitbestimmen können oder auch die Nutzenden. Oder wie eine Art Rundfunkrat, dass der Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Bei Google Maps könnte man zum Beispiel sagen, die Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs oder die dargestellten Unternehmen wie Restaurants könnten da eingebunden werden oder eben andere, die da Interessen vertreten.
Reden wir nochmal über den Digital Markets Act, der DMA. Der soll ja dafür sorgen, dass Verbraucher von digitalen Diensten profitieren. Und dass ihnen dadurch nicht geschadet wird, da reihen sich ja noch ein paar andere aktuelle Gesetzesinitiativen dann auch an. Über die wurde ja auf der Konferenz auch gesprochen, richtig?
Genau, es wurde zum Beispiel noch über den Data Act gesprochen. Der soll Nutzungsdaten zugänglicher machen in der EU. Also einerseits für Nutzende selbst, aber auch für Unternehmen oder Behörden. Und die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp hat dazu einen Vortrag gehalten. Und sie hat gesagt, die Motivation dahinter ist eben ein Spagat zu schaffen zwischen dem erleichterten Zugang zu Daten und dem Schützen von Daten. Und beim Data Act sei das nicht ganz so gut gelungen. Sie sagt, da hätte man konkreter regeln müssen, wie zum Beispiel Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden sollen. Aber es gehe auf jeden Fall in die richtige Richtung, meint sie.
Von der netzpolitischen Konferenz Baut Netze gestern in Berlin berichtete Marie Zinkan. Danke. Ja, nicht nur der Digital Markets Act ist ein Ausdruck dafür, dass die politischen Kräfte in der Europäischen Union die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft stärker steuern wollen, als sie es wohl noch zu Beginn der 2000er Jahre vorhatten. Zahlreiche andere Gesetze und Verordnungen weisen ja in die gleiche Richtung. Zuletzt das KI-Gesetz der EU. Und auch fiskalisch wurde die Union immer strenger gegenüber den großen Internetkonzernen. So hat zum Beispiel die EU-Kommission die extrem geringen Gewinnsteuern von nur 0,005%, die Irland als Sitzland der europäischen Niederlassung von Apple erhebt, nicht akzeptiert und eine Nachzahlung verlangt. Nach langem Rechtsstreit hat nun die Kommission gewonnen. Der Europäische Gerichtshof hat am Dienstag entschieden, Apple muss nachzahlen. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Ein großer Tag und Triumph für die EU-Kommission, allen voran ihre scheidende Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Seit 10 Jahren macht sie diesen Job und hat in dieser Zeit keine Auseinandersetzung mit den ganz Großen, vor allem den Tech-Firmen, gescheut. Zum Ende ihrer Amtszeit nun dies.
Today is a big win for European citizens and for tax justice.
Ein Riesenerfolg, sagt sie, für die europäischen Bürgerinnen und Bürger und für Steuergerechtigkeit. Und für den Kampf der EU-Kommission für mehr Fair Play auf den digitalen Märkten. Was gleichzeitig noch so viel mehr ist als das, so Vestager.
All these efforts, they come from a very simple principle, fairness.
All diese Bemühungen basieren auf einem einfachen Prinzip, Fairness. Also Fairness zwischen großen und kleinen Akteuren, Fairness zwischen den europäischen Ländern und vielleicht am wichtigsten soziale Fairness. Denn wenn die großen Unternehmen ihren Anteil nicht zahlen, gibt es auch nicht die nötige Finanzierung für das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Einmal feiert die EU-Kommission also heute das Urteil gegen Google. Die europäischen Richter bestätigen eine 2,4 Milliarden Dollar Strafe für den Konzern, der seine marktbeherrschende Stellung in der Sparte Google Shopping ausgenutzt hatte, indem er den konzerneigenen Preisvergleichsdienst prominenter angezeigt hatte als die Konkurrenzangebote. Die 2017 begonnene Untersuchung der EU-Kommission habe das damals vorherrschende Mindset in Frage gestellt, nachdem man die innovativen Digitalkonzerne einfach machen lassen sollte, so die Wettbewerbskommissarin aus Dänemark.
The Google Shopping case is a landmark.
Der Fall Google Shopping ist ein Meilenstein in der Geschichte der Regulierungsmaßnahmen gegen die großen Technologieunternehmen. Es war eines der ersten bedeutenden Kartellverfahren, das eine Wettbewerbsbehörde gegen ein großes digitales Unternehmen eingeleitet hat. Und ich denke, dieser Fall markierte einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie digitale Unternehmen reguliert und auch wahrgenommen werden. Seit vergangenem Jahr ist das sogenannte Self-Preferencing, das Bevorzugen der eigenen Dienste auf den großen marktdominierenden Plattformen, generell nach dem EU-Gesetz über digitale Märkte verboten. Ähnliche Pionierarbeit leistete die EU-Kommission mit ihren Untersuchungen gegen Apple. Seit 2016 steht Brüssel auf dem Standpunkt, dass Irland, wo der iPhone-Konzern seine Europazentrale hat, dem Unternehmen eine unzulässig niedrige Steuerquote eingeräumt hatte. 0,005% zahlte Apple zwischenzeitlich, also 50 Euro Steuern auf 1 Million Euro Gewinn. Das verletze die EU-Beihilferichtlinie, argumentierte man in Brüssel. Apple wehrte sich und bekam zunächst von einer unteren europäischen Gerichtsinstanz in 2020 Recht. Der Europäische Gerichtshof sieht nun aber auch Wettbewerbsverzerrungen und verdonnert Apple endgültig zur Steuernachzahlung von rund 13 Milliarden Euro. Und, so Kommissarin Vestager, unsere Untersuchungen haben entscheidend zu einem Umdenken und zu Gesetzesänderungen in den Mitgliedstaaten beigetragen. Heute könnte der Fall Apple so in Irland nicht mehr passieren. Die Regeln für den steuerlichen Wohnsitz von Unternehmen wurden geändert, um zu verhindern, dass Unternehmen aus steuerlichen Gründen staatenlos sind. Und auch andere Länder haben ihren Kurs geändert. Und dennoch bleibe noch viel zu tun, so auch CDU-Politiker Andreas Schwab, der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament.
Deswegen ist die Entscheidung natürlich auch eine Warnung an die nationalen Finanzminister, künftig bei der Gestaltung des nationalen Steuerrechts noch mehr auf die Solidarität zwischen den 27 Mitgliedstaaten zu achten. Und darin liegt auch das Signal des Apple-Urteils.
Und darin liege auch eine Botschaft an die wohl bekanntesten und häufig auch beliebtesten Unternehmen der Welt, sagt Vestager, auch mit Blick auf viele weitere Streitfälle, genauso auch mit Amazon und Facebook. Es ist einfacher und besser, so die Kommissarin, sich an die Regeln zu halten.
Apple muss 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen, Katrin Schmidt berichtete. Dass aus dem Handy leicht eine Wanze werden kann, das wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Geheimdienste hören so zum Beispiel ihre Zielpersonen ab. Aber machen Internetkonzerne das etwa auch für Werbezwecke? Der Verdacht tauchte in den vergangenen zwei Wochen wieder verstärkt auf, denn das Online-Medienhaus Media 404, das ist nach eigenen Angaben im Besitz von internen Dokumenten der Cox Media Group gelangt, in denen eine als aktives Zuhören bezeichnete Technik beschrieben wird. Worum geht's da, Peter Welchering?
Media 404 zufolge macht genau diese Technik des aktiven Zuhörens das Handy zur Wanze. So sollen über das Smartphone-Mikrofon dann Gespräche mitgeschnitten werden oder worden sein, die anschließend eben mit einem KI-Tool ausgewertet würden. Und die so gewonnenen Sprachdaten, die werden diesen Papieren zufolge mit weiteren Verhaltensdaten der Zielpersonen kombiniert. Und so entstehe ein persönliches Profil als Basis für die Ausspielung von Werbeanzeigen.
Und gab es konkrete Aufträge an diese Cox Media Group?
Den Media 404 vorliegenden internen Dokumenten zufolge soll es tatsächlich solche Aufträge gegeben haben. Ich habe allerdings diese internen Dokumente nicht einsehen können, aber dort seien Alphabet, Amazon und Meta genannt worden.
Und was sagen diese Unternehmen dazu?
Die haben auf meine Anfragen unterschiedlich reagiert. Amazon hat sofort unmissverständlich klargemacht, Zitat, Amazon Ads hat zu keiner Zeit mit der Cox Media Group im Rahmen eines solchen Programms zusammengearbeitet und verfolgt auch keine Pläne, dies zu tun, Zitat Ende. Etwas weicher ließ sich da schon die Antwort von Google, auch nochmal ein Zitat, alle Werbetreibenden müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Richtlinien von Google Ads einhalten, Zitat Ende. Interessant war, dass die Google-Sprecherin dann gleich noch nachgeschoben hat, Zitat, wenn wir Anzeigen oder Werbetreibende identifizieren, die gegen diese Richtlinien verstoßen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, Zitat Ende. Das ist eine ziemlich interessante Aussage, denn in Hintergrundgesprächen, da stellte sich raus, dass Google die Cox Media Gruppe kürzlich aus dem Google-Partnerprogramm ausgeschlossen hat und das nach einer umfangreichen Überprüfung. Und hierzu liegt sogar eine schriftliche Aussage vor.
Und wie steht's bei Facebook?
Ja, die haben eine entsprechende Anfrage nicht beantwortet. Allerdings konnte dem unternehmenseigenen Sicherheitsdienst von Facebook ja bereits vor 5 Jahren nachgewiesen werden, dass auf der Grundlage einer sogenannten Beobachtungsliste auch die Smartphones von Konzerngegnern überwacht werden. Wir haben ja in Computer und Kommunikation im März 2019 ziemlich ausführlich und auch über die Technik berichtet.
Festzuhalten ist aber, wer Handys abhört, der kommt hierzulande mit dem Gesetz auf jeden Fall in Konflikt, oder?
Ja, klar verboten, ein solches Mithören. Das Strafgesetzbuch ist ja ganz eindeutig. Und deshalb ist die von Media 404 aufgebrachte Diskussion ja auch so heikel. Allerdings muss man auch sehen, dass die Cox Media Group in der Vergangenheit des Öfteren schon mal wegen solcher Abhörtechniken in die Schlagzeilen geraten ist. Mal haben sie zugegeben, dass sie abhören, dann haben sie diese Aussagen wieder zurückgezogen, so bis an den Rand eines Dementis. Also das ist eine sehr unklare Situation insgesamt.
Dass Geheimdienste abhören können, Handys abhören können, in Wanzen verwandeln können, darüber haben wir ja schon berichtet. Wie aufwendig ist das denn in technischer Hinsicht für Privatunternehmen?
Rein technisch gesehen können Privatunternehmen das auch gut stemmen. So haben etwa vor 2 Jahren Journalisten und Technikexperten des Bayerischen Rundfunks genau solche Abhör-Apps mal entwickelt für eine Sendung. Und die konnten weitgehend unbemerkt das Handy damit zur Wand zu umfunktionieren, haben sie nachgewiesen. Beim iPhone war das dann ein bisschen schwieriger als bei Android-Smartphones. Denn beim iPhone, da blieb so ein kleiner gelber Punkt in der Statusleiste und der signalisierte den stattfindenden Zugriff aufs Mikrofon. Der war in den Testreihen der BR-Kollegen auch nicht auszuschalten. Und außerdem brach dann die Aufzeichnung ab, wenn das iPhone gesperrt wurde. Bei Smartphones mit dem Android-Betriebssystem, da ließ sich das Abhören einfacher realisieren. Denn selbst bei einer Sperre des Bildschirms lief die Aufzeichnung weiter und das haben die Entwickler mit dem kleinen Trick erreicht. Wenn eine entsprechende Benachrichtigung eingeblendet wird, kann nämlich auch bei Display-Sperren die Aufzeichnung weiterlaufen. Das Blöde, eine solche Benachrichtigung, die würde natürlich dem Smartphone-Besitzer unter Umständen doch auffallen. Und deshalb programmierten die Entwickler die für den Betrieb des Abhörens notwendige Benachrichtigung dann so, dass diese Benachrichtigung eben nur bei ausgeschaltetem Bildschirm angezeigt wird. Dann sieht der Smartphone-Besitzer in der Regel ja nichts.
Am Ende bleibt dann die Frage, ob die Werbeindustrie das auch wirklich alles macht, was technisch möglich ist, nämlich das Handy zur Wand, um zu funktionieren.
Ja, das ist umstritten, denn die Tracking-Maßnahmen im Internet, die sind billiger und die ergeben eigentlich ähnlich gute Daten über das Verhalten des Internetnutzers. Und deshalb wird auch des Öfteren argumentiert, dass sich das Abhören von Handys zu Werbezwecken eigentlich nicht lohne, beziehungsweise nur in solchen Einzelfällen, wenn Leute im Internet nicht viele Daten hinterlassen.
Dennoch, was kann man denn tun, um sich vor solchen Spähattacken zu schützen?
Die einfachste Methode, das Handy weit weglegen. Eine Aluminiumummantelung, die hilft, denn die schirmt Mobilfunkfrequenzen ab und ohne Mobilfunkübertragung kann es auch keine Direktaufzeichnung geben. Aber Geheimdienste machen das anders, die zeichnen erst auf und lassen es dann später übertragen. Da hilft dann auch die Aluminiumummantelung nichts, wenn die irgendwann mal wieder weggenommen wird. Das heißt, auch da hilft letztlich nur eines, das Handy einfach konsequent weglegen.
Das Handy als Wanze für die Werbebranche, das berichtete Peter Welchering. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755.
Na, alter Schwarzfahrer.
Was heißt das?
Wolltest du nicht am warmen Tag nach Dingen?
War ich doch.
Ohne Deutschland-Ticket?
Hör mal, ich fahr so selten. Lohnt sich nicht für mich.
Und wie hast du bezahlt?
Ging doch nicht. Störung. Bin so gefahren.
Dann bist du jetzt erpressbar.
Erpressbar?
Sie haben deine Biodaten. Du hattest weder online noch offline ein Ticket. Und das wissen die.
Wer ist die? Und wie will das jemand wissen können?
Dicker, die. Das sind die Datensammler. Dienstleister. Glaubst du, die lassen sich das entgehen?
Etwa, dass ich ohne Ticket gefahren bin? Kommt sowas dann ins rote Buch vom Weihnachtsmann?
Genau da ist es längst, wie alles, was du tust. Jedes winzige Datum ergänzt dein Persönlichkeitsprofil. Das ist wertvoller als Gold.
Du mit deinem Datengold. Ich zahle bar und nicht mit Karte. Da fehlt ihnen schon eine ganze Menge.
Ist doch egal, was du einkaufst und womit du bezahlst. Kameras sind überall. Deine blöde Offline-Miene, dein Bewegungsmuster auch. So wie Snowden mit einem Steinchen im Schuh kommt niemand mehr davon. KI erkennt, ob dein Humpeln echt ist. Und weißt du doch, ohne Handy oder mit einem Fremden vor einer Kamera bist du richtig verdächtig.
Was ein Aufwand für so ein kleines Licht, wie ich es bin.
Die Summe vieler kleiner Lichter ist die Festbeleuchtung, Dicker.
Solche Datensammlungen sind hier doch verboten.
Darf ich mal laut lachen? War doch auch verboten, vom Baum der Erkenntnis zu naschen.
Knacki, veräppel mich jetzt nicht. Das mit dem Paradies ist doch nur ein Meme aus finsterster Zeit.
Irrtum, Dicker. Die finstere Zeit ist hochaktuell. Wer vom Baum der Erkenntnis nascht, fliegt raus.
Aha. Und wer entscheidet über den richtigen Glauben, KI für intelligent zu halten und dass die plötzlichen Verhandlungserfolge nichts mit Wahlen zu tun hätten?
Natürlich die KI, Dicker. Beichte war gestern, heute hört KI selbst, ob du an sie glaubst, mein Sohn.
Ha. Diesem Inquisitor lasse ich die Ohren klingeln. Meine Handys parke ich künftig in der ollen Zigarrenkiste mit dem Rauschgenerator.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Digitalverbände kritisieren das geplante Sicherheitspaket der Bundesregierung. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Am Donnerstag wurde im Bundestag in erster Lesung das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung besprochen. Das Gesetzespaket enthält eine Vielzahl an neuen Befugnissen für Ermittlungsbehörden. Etwa sollen diese nach Verdächtigen mithilfe biometrischer Fotos im Internet suchen dürfen. Diese Befugnisse schränken die Grundrechte von Millionen Menschen in Deutschland ein, kritisieren mehrere digitalpolitische und bürgerrechtliche Verbände, darunter der Chaos Computer Club, Amnesty International und Algorithm Watch in einer gemeinsamen Stellungnahme.
Die EU hat eine Untersuchung gegen Google eingeleitet.
Die in der Europäischen Union für Google zuständige Datenschutzbehörde DPC hat mit einer Untersuchung gegen das US-Unternehmen wegen der Verwendung von personenbezogenen Daten zum Trainieren eines KI-Modells begonnen. Im Detail geht es um die Frage, ob Google eine Folgenabschätzung zu möglichen Beeinträchtigungen von Grundfreiheiten von EU-Bürgerinnen und Bürgern hätte erstellen müssen.
Deutschland ist bei der Cybersicherheit Vorzeigeland.
Diese Woche wurde der globale Cybersicherheitsindex 2024 vorgestellt. Demnach ist Deutschland eines von 46 Ländern, die die UN-Organisation für Telekommunikation wegen ihrer Maßnahmen als Vorbilder bezeichnet. Dazu gehören neben den meisten westeuropäischen Ländern, den USA und Australien, auch Ruanda, die Türkei und Vietnam. Insgesamt wurden 194 Länder untersucht.
Homeoffice wird weiter rege genutzt.
Beschäftigte in Deutschland verbringen im Schnitt 17% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice. In Großunternehmen liegt der Anteil bei 20%, in kleinen und mittleren Unternehmen bei 15%. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IFO-Instituts. Besonders häufig wird demnach in der IT-Branche und in den Unternehmensberatungen von zu Hause gearbeitet, wo die Quote bei 58 bzw. bei 50% liegt.
Kartenzahlungen waren deutschlandweit gestört.
Am Donnerstag gab es deutschlandweit ab 6 Uhr morgens Schwierigkeiten bei der Bezahlung mit Karte. Die Probleme betrafen Debit-, Kredit- und Girokarten, teilte ein Sprecher der deutschen Kreditwirtschaft mit. Grund seien Probleme bei einem IT-Dienstleister und bei an diesen angeschlossenen Anbietern gewesen. Um 16 Uhr war die Störung behoben.
Beim Warntag klingelten Millionen von Handys.
Am Donnerstag hat der 4. bundesweite Probealarm Handys piepsen und teilweise Sirenen schrillen lassen. Ausgelöst wurde die Warnung um 11 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Menschen in Deutschland erhielten dazu unter anderem über das Cell-Broadcast-System auf ihren Mobiltelefonen eine Warnbotschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, zog eine positive Bilanz. Die Warnsysteme hätten erneut einen großen Stresstest bestanden.
Sternzeit, 14. September. 700 Quadratmeter Mond in Köln. Wenn die Astronautinnen und Astronauten nicht zum Mond kommen, dann kommt der Mond eben zu ihnen. In Form einer gewaltigen Trainingshalle, die den lunaren Bedingungen nachempfunden ist. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz wird demnächst die Mondsimulationsanlage Luna eingeweiht. In der Halle liegt meterhoch mondähnlicher Staub. Kleine Krater und Felsen geben der Landschaft ein lunares Gepräge. Menschen können sich in eine Vorrichtung einhängen, sodass sie nur noch ein Sechstel ihres Gewichts und damit die reduzierte Schwerkraft auf dem Mond spüren. Luna, betrieben von ESA und DLR, das rund 25 Millionen Euro investiert, soll helfen, die Raumfahrtmissionen der kommenden Jahrzehnte vorzubereiten. In der Halle werden Astronautinnen und Astronauten mögliche Einsätze auf dem Erdtrabanten trainieren. Mondsonden sind dort sehr wirklichkeitsnah dem berüchtigten Mondstaub ausgesetzt. Es lassen sich sogar ganze Missionen durchspielen, etwa wenn ein Rover in Köln vom Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen aus gesteuert wird. Allerdings ist eine Mondsimulation immer nur sehr eingeschränkt möglich. Der 14-tägige Wechsel von Tag und Nacht lässt sich noch nachstellen. Doch in Luna wird es weder kochend heiß noch eisig kalt wie auf dem Mond und Vakuum herrscht dort auch nicht. Wann das nächste Mal ein Mensch seinen Fußabdruck auf dem Mond hinterlässt, ist offen. Doch schon bald gibt es solch berühmte Spuren in der Mondlandschaft von Köln.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.